Deutschlandfunk.
Corso.
Judith Holofernes war, klar, von 2000 bis 2012 die Sängerin und Hauspoetin von Wir sind Helden, der ebenso erfolgreichen wie nie allzu gefälligen Popband aus Berlin. Seither hat sie ein recht schmissig kratzbürstiges Soloalbum veröffentlicht und danach einen Band mit Tiergedichten für Erwachsene, die man, ja, mögen muss. Aber jetzt ist wieder Musik dran. Ich bin das Chaos, heißt seit gestern ihr unbedingt hörenswertes zweites Soloalbum, das dank Mitwirkung des Orchestrals veranlagten Songwriters Taitur gar nicht mal so chaotisch klingt. Beim Corso-Gespräch in Berlin wollte ich von Judith Holofernes trotzdem als erstes wissen, welches Chaos sie da meint.
Also in dem Song ist eher so eine Art philosophisch-metaphysisches Chaos, also die Idee Chaos gemeint und das ist ja auch ein Rollenlied, also ich gehe da in die Rolle des Chaos, so Sympathy for the Devil-mäßig. Ich wollte ein Lied schreiben, wo dieser Flirt, also dieses Bedrohliche, was Chaos hat und gleichzeitig Attraktive drin mitschwingt. Und ich wollte das Chaos sein. Und auf einer ganz profanen Ebene bin ich aber auch einfach tatsächlich sehr eng befreundet mit dem Chaos seit frühester Kindheit.
Zum Beispiel?
Also als Kind habe ich Schultaschen im Schulbus vergessen, bin vom Ferienlager einmal mit einem Schuh zurückgekommen und zwar jetzt nicht irgendwie mit 5, sondern mit 10 Jahren und habe gerne sehr, sehr alte Nahrungsmittel hinter meinem Sofa wiedergefunden, wenn überhaupt.
Hat sich das gegeben?
Ich weiß noch, als es dann mit Wir sind Helden losging, dass meine Mutter irgendwann mal total entzückt zu mir gesagt hat, dass sie nie gedacht hätte, dass ich mal so lebensfähig sein würde, ne, so lebenstüchtig. Aber immer noch ist es so, dass wenn ich in so Überforderungsphasen gehe, dann gehe ich komplett in den Kopf, ne, bin unheimlich strukturiert in meinem Arbeiten und so und ziehe aber eine Spur von Kleidungsstücken und leeren Joghurtbechern hinter mir her.
Und es gibt noch so Figuren auf der Platte wie Lisa, die immer so schön traurig ist und Charlotte, die die Welt wie Atlas auf ihren Schultern trägt. Alte Frage, wie viel Judith steckt in Lisa und Charlotte?
Also in Lisa steckt beschämenderweise doch mehr von mir, als ich beim Schreiben dachte. Ich habe nicht so einen offenen Hang zum Leiden, wie Freundinnen von mir ihn tatsächlich leider haben, ja, wo man denkt irgendwie nach 8 Jahren der immer gleich kreisenden Gespräche, dass man vielleicht als Freundin irgendwann mal sagen muss, wie wär's, wenn wir da das nächste Mal drüber sprechen, wenn du da ausgezogen bist. Ja, das habe ich nicht. Aber was ich habe, ist ein ausgeprägter Hang zum Hadern. Ich werde im Laufe der Jahre eher introvertierter, das heißt, es fällt mir nicht so leicht, eine Platte rauszubringen. Und wenn ich dann so Hader-Momente habe, dann habe ich jetzt schönerweise meinen eigenen Song. Wie so einen Ohrwurm, der mich erinnert und muss dann teilweise sehr lachen.
Ein Song heißt Das Ende, da singen sie die Geschichte der Welt, ist ein ödes Buch, aber jeder muss es lesen, berechenbar und schlecht erzählt und voll verquerer Thesen und deswegen soll man dieses Buch dann weglegen, aber das ist ja jetzt keine Aufforderung zum sich nicht interessieren, oder? Für die Welt und für die Geschichte und für Politik.
Nee, ich interessiere mich ja sehr für die Welt und auch Geschichte und auch aus bestimmten Blickwinkeln Politik und so. Ich finde es nur immer wieder wichtig, sich klarzumachen, dass wir sozusagen in einer kollektiv geteilten Welterzählung leben. Ja, also, dass wir uns die Welt erzählen, jeder einzeln für sich. Das ist einfach die Art, wie unser Ego funktioniert und wie wir uns weismachen, dass wir in 5 Jahren noch da sind im Grunde. Das ist ein Überlebensmechanismus. Und ich finde es total spannend, dass es das auch auf kollektiver Ebene gibt, also Übereinkünfte, die teilweise weltweit funktionieren. Also eine Grunderzählung zum Beispiel ist der Darwinismus. Der ist erstens nicht so alt. Zweitens gibt es da jetzt schon neue, ganz interessante Forschungen, dass der nicht genau so funktioniert. Oder eine andere Erzählung ist ein gottloses Universum. Diese ganzen Erzählungen sind ja relativ neu, wenn man in Hunderten von Jahren denkt. Und sich dann einfach immer mal klar zu machen, was macht das mit der Art, wie wir die Welt empfinden, das finde ich spannend.
Sie haben das Album mit Taitur aufgenommen und geschrieben, der ein färöischer Musiker ist, der eine, ich sag mal, eigentlich noch viel verträumtere Musik macht, als Sie das sonst machen. Was für eine Art von Zusammenarbeit war das?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt hört, dass ich die Platte mit Taitur gemacht habe, dann ist es vielleicht sogar ein bisschen irreführend, weil die ja nur zum Teil so melancholisch ist. Sein Sound hat auf jeden Fall da Einzug gehalten, dadurch, dass er diese wunderschönen Klaviere spielt. Er ist echt ein Ausnahmepianist. Und das war für mich natürlich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich Autodidaktin bin und immer viel in Bildern kommunizieren muss und so, ne, wenn ich meine Visionen auf den Punkt bringen möchte. Mit Taitwa hatte ich plötzlich ein Gegenüber, dem singt man eine Melodie vor und der notiert die aus der blauen Luft. Also der schreibt den Streicherpart dazu, ohne sich einmal an ein Instrument gesetzt zu haben. Und dann haben wir ja auch mit Stargaze aufgenommen.
Das Berliner Orchester-Kollektiv.
Genau, ein Berliner Orchester. Und wir hatten die Streichersektion da. Also das war wie Balletttanzen in einem Raubtierkäfig oder so. Ne? Also waren ganz nette Leute, aber dieses Level von Konzentration, also romantischer gesagt Inbrunst, das kenne ich überhaupt nicht bei Rockmusikern. Also ich habe mich kaum getraut zu atmen, als ich mit denen im Raum war und die aufgenommen haben, weil es echt so fantastisch war.
Auf ihrer Website gibt es dann ein Bild, da sieht man Taito stehen mit drei Ukulelen, die er mit Schlagzeugstöcken spielt. Also sie haben offenbar auch nach neuen Sounds gesucht da, oder eher?
Uns war klar, dass die Songs wie immer bei mir irgendwie sehr breit gefächert sind, stilistisch, weil ich einfach so zitierwütig auch bin, auch bei den Helden schon war. Und es ist irgendwie bei mir immer wichtig, einen roten Faden zu finden, der dann alles zusammenbindet. Und auf dieser Platte haben wir uns eben ein imaginäres Orchester ausgedacht am ersten Studiotag. Das haben wir Imaginary Doomsday Orchestra genannt, das zur Hälfte aus echten, schönen, warmen Orchesterinstrumenten besteht, also echten Streichern, echten Bläsern und gleichzeitig aber immer gesungene Theremine.
Ein Theremin, muss man den Leuten erklären, ist ein elektronisches Instrument, genau, das man mit Bewegungen steuert.
Was wahnsinnig schwer zu spielen ist, aber das macht im Prinzip diesen Sound, den man aus so 60er, 50er Jahre Alien Invasion Filmen kennt. So, ne? Das ist fast immer dabei. Dann ist viel Xylophon dabei, was jetzt auch live auf der Bühne immer schon in meiner Band viel vorkam. Und dann eben relativ viele Synthis, die sozusagen immer so klingen wie das Instrument, was in einem echten Orchester vorkommen könnte, nur leicht daneben. So, ne? Also zum Beispiel eine völlig absurde Synthi-Flöte spielt mehrere Soli. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Das ist jetzt das zweite Soloalbum, das heißt, man kann schon von dem Solo-Laufbahn-Part ihres Lebens erzählen und Wir sind Helden ist lange her. Gleichzeitig von außen, die wir das hören, ist es natürlich die gleiche Stimme, es ist die gleiche Texterin. Wieso könnte das nicht ein Heldenalbum sein?
Das finde ich ehrlich gesagt manchmal selber eine spannende Frage, weil ich ja gar nicht weiß, wo wir mit Wir sind Helden jetzt wären. Und die letzte Platte, die wir mit Wir sind Helden gemacht haben, die liebe ich wahnsinnig, die war ja schon vom Sound total anders als zum Beispiel die Reklamation, die ich aber auch sehr mag. Also die Bring mich nach Hause war sehr analog und warm und dunkel und die Reklamation irgendwie kratzbürstig und Synthi und so, ne? Und ich habe immer beides geliebt. Ich habe auf dieser Platte jetzt das Gefühl, dass das auch beides sehr stark vorkommt. Also dass auch Songs drauf sind, die wie so Geschwister sind von Songs auf der Reklamation, also auch thematisch. Ich meine, das ist dann nicht bewusst, sondern dann tauchen einfach Themen wieder auf, die interessieren mich eben und dann kommen die wieder. Und ich werde auch jetzt zum Beispiel auf der Tour tatsächlich das erste Mal ganz zaghaft wieder zwei Wir sind Helden-Songs spielen. Keine Singles, ne, so, weil das wäre mir irgendwie auch zu emotional. Ich habe meine Band ja geliebt und das würde sich falsch anfühlen, aber so heimliche Lieblingssongs, so ein bisschen links von der Mitte sozusagen. Und da gibt es einfach welche, die sprechen unheimlich gut miteinander.
Auf ihrer Website gibt es jetzt Tutorials, wo man das Mitsingen im Konzert üben kann, weil die Tour so schnell mit Veröffentlichung der Platte losgeht. Es hat den Eindruck, wenn man sich das anguckt, als hätten die Fans sich besorgt erkundigt. Das ist wirklich ein Problem für die?
Tatsächlich ist die Tour unverschämt früh. Traditionell eigentlich würde man 8 Wochen später auf Tour gehen, als man eine Platte rausbringt. Und ich weiß einfach, also so Promophasen, wo man so nur rausgeht und durch die Gegend fährt, um seine Platte überall vorzustellen, bekommen mir nicht so gut. Ich gehe lieber auf Tour und sitze glücklich mit meinen 5 Mitmusikern nach dem Konzert beseelt im Tourbus verschwitzt, als alleine deprimiert auf dem Hotelzimmer. Was ich nicht so richtig bedacht habe, ist, dass die Leute dann wirklich 0,0 Vorlauf haben, um sich diese Tickets zu kaufen und natürlich auch die Songs nicht auswendig lernen können. Und ich habe ein Publikum, das sehr gerne und sehr laut mitsingt.
Diese Tour hat vor 2-3 Tagen angefangen. Heute Abend spielt Judith Holofernes in München. Ab Montag folgen Köln, Berlin, Hamburg und weitere Städte. Und wer das Mitsingen üben will schon mal, geht also auf judith-holofernes.de. Da gibt's den Refrain auch zu diesem Song hier, über den wir vorhin sprachen. Das Ende.